Aber wir werden es brauchen. Das geht heute um das rote Seil. Wenn man Menschen anleiten möchte, dass sie die Bibel lesen und so, dann sagt man, ja, guck mal, wir haben hier ein Neues Testament und es ist gut, wenn du im Neuen Testament anfängst, das ist vielleicht ein bisschen leichter zu verstehen und so, und weil da es ja von Jesus drin ist und so weiter. Und man denkt, das ist ein bisschen leichter und man kommt besser in die Materie hinein. Wenn man dann das Neue Testament nimmt und man fängt ganz vorne beim Neuen Testament an, dann wird man sich wundern, weil es kommt gar nicht so, wie man gedacht hat. Man würde jetzt eigentlich denken, jetzt kommt von Jesus, von seinen Taten und von seinen Wundern und was er alles getan hat und seine Reden, die er gehalten hat und seine Grundsätze, die er vermittelt hat. Aber weit gefehlt, wenn man Matthäus aufschlägt, dann beginnt es so. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda. Und so geht es 17 Verse lang. Lauter Namen und Geschlechtsregister. Und man denkt, wofür braucht man denn so etwas? Wer liest das? Es wäre wie, wenn wir das Telefonbuch lesen würden. Ah, interessante Namen. Ah, genau, wenn vielleicht jemand einen Namen sucht für sein Kind, dann ist vielleicht so etwas noch passend. Ah, gute Idee, habe ich hier gefunden, aus dem Geschlechtsregister herausgelesen. Und man könnte denken, warum beginnt das Buch im Neuen Testament, warum beginnt es hier mit einer Geschlechteraufzählung in einem Register? Aber es ist tatsächlich etwas Wichtiges in diesem Text drin. Und wir können etwas Wichtiges herausnehmen. Nämlich in diesem Text ist etwas geschehen, was eigentlich sonst nicht passiert bei solchen Aufzählungen. Frauen galten in der damaligen Zeit nicht so sehr viel. Auch was sie gesagt haben, war nicht so wichtig. Und sie wurden auch nicht so geehrt und so geachtet, wie das auch Jesus dann später angemahnt hat und auch verändert hat. In Geschlechtsregistern waren sie überhaupt gar nicht erwähnt normalerweise, sondern da waren die Männer, die Erzeuger, wurden alle benannt und aufgezählt, damit man hier die Familien ein bisschen dann Überblick hatte. Aber in dieser Aufzählung in Matthäus am Anfang, da werden vier Frauen erwähnt. Vier Frauen, und zwar die erste ist Rahab, eine Prostituierte, die Mutter von Boas. Falls ihr den kennt, Boas im Alten Testament, eine richtig coole Geschichte, kann man im Buch Ruth nachlesen. Und dessen Frau, Boas Frau, war Ruth, von der ich gerade gesagt habe. Und sie war auch ein bisschen, also passte auch nicht so ganz ins System hinein, weil sie war eine Ausländerin. Sie kam von Moabit, eine Moabiterin, die nach Israel reingekommen ist und dann sich dort verheiratet hat mit Boas. Auch das ist etwas, was nicht so gewöhnlich ist. Und dann die dritte Frau, da heißt es die Frau des Uriah. Die Frau des Uriah, sie wird mit Namen nicht erwähnt, aber das war Bathseba. Und die kennen wir, weil David mit ihr Ehebruch begangen hatte. Und er da allerhand Tricks anwenden musste mit Mord und hinterlistige Dinge, damit es dann tatsächlich so war, dass er Bathseba heiraten konnte. Auch ein bisschen schwierige Geschichte. Und dann die vierte Frau, das ist Maria. Maria, die Frau von Josef. Die Mutter von Jesus sozusagen, und sie wird vom Heiligen Geist schwanger. Also vier Frauen mit einer nicht normalen Geschichte. Unterschiedliche Sachen, was hier passiert. Aber uns geht es heute Morgen um Rahab, die erste Frau, die hier erwähnt wird. Und die können wir mal das Bild machen von Rahab, weil sie ist eine wirklich wunderschöne Frau. Wir hatten gestern noch eine Aufnahme machen können und ihr könnt sehen, sie ist wirklich eine hübsche, wunderschöne Frau. Also ihr könnt sie jetzt angucken, die ganze Zeit angucken und euch das vorstellen, was das für eine Frau gewesen ist. Rahab, die Bibel sagt ja, also die Übersetzung in der Bibel heißt, die älteren Übersetzung, die Hure Rahab. Hure Rahab. Das ist wie wenn man sagen würde, der Lehrer Franz oder der Dr. Hahn. Irgendwie, wie wenn man als Berufsbezeichnung, Name, das gehörte zusammen. Rahab und Hure gehörte zusammen. Die Hure Rahab. Ich kenne das von Kindheit auf. Die Rahab hat nie einen anderen Namen gehabt als Hure Rahab. So, das war immer ihre Bezeichnung. So steht es im Wort Gottes drin. Und jeder wusste gleich von Anfang an, was mit ihr ist, welchem Gewerbe sie nachging. Aber Rahab ist eine erstaunliche Frau. Die gucken wir uns heute Morgen an. Rahab war eine Frau mit Mut zum Risiko. Mit Mut zum Risiko. Sie lebte in Jericho, im gelobten Land Kanaan, und sie arbeitete dort, wie gesagt, als Prostituierte. Ihr Haus war auf der Stadtmauer, das kann man sich vorstellen, wie ein Wiekhaus hier in Neubrandenburg. Vielleicht ein bisschen die Mauer etwas höher und vielleicht noch das Haus etwas fester gebaut, aber wie ein Wiekhaus, wie wir das hier in Neubrandenburg kennen. Und Jericho war eine befestigte Stadt mit hohen Mauern und festen Toren, wirklich gesichert. Aber die Bibel sagt auch, dass Jericho eine gottlose Stadt war. Die Bevölkerung war gottlos. Sie diente vielen verschiedenen Göttern und hatten da ihre Rituale und schlimme Dinge, die sie da machten, mit Götzendienst. Und eben Rahab betrieb ein Bordell und so war sie sicherlich bekannt in der ganzen Stadt. Und man wusste auch, wer sie war. Wahrscheinlich wurde sie dort genauso genannt, die Hure Rahab. Ein Stück entfernt von den Stadtmauern von Jericho, über dem Jordan drüben, lagerte das Volk Israel. Das Volk Israel war nach 40 Jahren Wüstenwanderung wieder an den Punkt gekommen, wo sie schon einmal waren. Aber in der Zwischenzeit ist eine junge Generation herangewachsen. Die Alten sind gestorben. Wahrscheinlich mussten da noch welche noch frühzeitiger sterben, als es eigentlich sonst damals üblich war. Jedenfalls eine junge Generation ist herangewachsen. Und als ich das nochmal so gelesen habe, wurde mir bewusst, Gott setzte vollkommen, kann man fast sagen, fast ausschließlich auf die junge Generation. Die Alten waren weg, es waren nur noch zwei übrig geblieben, das war Josua und Kaleb. Das waren alte Männer, wirklich, die waren um die 80, alte Männer. Sie waren noch ziemlich frisch, das muss man schon dazu sagen. Die waren schon noch gut drauf und waren noch intakt, auch körperlich intakt und mental intakt. Aber der Rest waren junge Männer und Frauen, die da waren. Eine junge Generation. Das fand ich schon interessant, dass Gott sozusagen mit seiner Geschichte fast ausschließlich auf die alte Generation verzichten musste, verzichtet hat. Es gab sie nicht mehr und hat mit den jungen Leuten seine Geschichte geschrieben, die auch dann wirklich gut ausgegangen ist. Josua, er sollte jetzt das Volk in das verheißene Land bringen. Und er wählte zwei Kundschafter aus. Das kennen wir schon von der ersten Geschichte, als Josua selber Kundschafter war. Jetzt ist er derjenige, der Kundschafter auswählt. Und wen muss er nehmen? Junge Männer. Natürlich junge Männer. Es gab keine alten Männer. Junge Männer auswählen, um diese Mission durchzuführen. Und sie sollten jetzt nochmal hineingehen in das Land, um zu sehen, wie es in der Zwischenzeit aussieht. Also die wussten ja schon von der ersten Begehung, wie es da aussieht. Also grundsätzlich, das ist ein fruchtbares Land. Es ging eigentlich mehr darum, wie können sie jetzt Jericho und wie können sie die Stadt einnehmen, wie können sie das Land einnehmen. Da sollten die Kundschafter eben das herausfinden. Und sie kamen, es heißt heimlich, sie kamen heimlich in das Land und dann gingen sie in das Haus der Rahab, der Hure. Also es ist ganz kurz und knapp hier beschrieben. Es ist durchaus möglich, dass die eben schon ihre Tour gemacht haben und dann verschiedene Sachen besichtigt hatten und dann eben auch in das Haus der Hure Rahab kamen. Und jetzt unterstellen manchen diesen jungen Männern und sagen, ah, das gibt's ja aber auch gar nicht. Ne? Jetzt hat er einmal weg von zu Hause und haben sie weggeschickt. Und wo gehen sie hin? Gleich zu Hure Rahab. Ach, das ist doch mal wieder typisch. So einmal losgelassen. Ne? Und das war ja nicht üblich. In Israel war es nicht üblich, dass es da Wanderhuren gab, wo sie da hätten irgendwie das wahrnehmen können. Jetzt kommen sie in das Land, in das gottlose Land. Und was passiert? Gleich als erster Weg zur Hure. Ich glaube, man darf das ihnen nicht unterstellen. Amen. Ich glaube, dass der Josua wunderbare, gute, zuverlässige, starke, junge Männer ausgewählt hat für diese Mission, um genau das Richtige zu tun. Und da hat er sich das gut überlegt. Und ich glaube, dass das Männer Gottes waren. Dass es Männer Gottes waren, die ihre Mission ernst genommen haben, deren Auftrag ernst genommen haben. Und sie wollten das hundertprozentig und gut durchführen. So warum auch immer sind sie dort gelandet. Also das kann unterschiedliche Gründe geben. Und da gibt es natürlich auch Spekulationen. Entweder sie waren einfach zufällig dahin gekommen, weil sie kannten sich ja nicht wirklich aus dort. Oder eine Idee war noch, weil also in so einem Bordell, da gibt es ja eine Diskretion. Da kommen ja Leute hin, die möchten nicht gesehen werden, die möchten nicht erkannt werden, schon gar nicht benannt werden. So also Diskretion, wenn sie dorthin, da könnte man sie vielleicht am ehesten unterkommen und dass es nicht hier bekannt wird. Manche unterstellen und sagen, dass die Rahab noch nebenbei ein Gastbetrieb noch betrieben hat. Weiß man alles nicht. Jedenfalls kommen diese jungen Männer zu dieser Frau und in der Zwischenzeit waren sie längst aufgeflogen. Man hat sie schon entdeckt gehabt. Keine Ahnung, haben die vergessen, sich anders zu kleiden oder was haben sie getan? Kaum waren sie drin, waren sie schon entdeckt als Spione vom Volk Israel. Und man hat sogar gewusst, dass sie bei Rahab eingekehrt sind. Und der König ist eh schon ein bisschen, schon ein bisschen angekratzt, der voller Furcht und der schickt Leute dahin, um die beiden zu fangen, um sie gefangen zu setzen, um sie zu verhören und was immer mit ihnen zu tun. Und Rahab hat auch erkannt, was das für Männer sind. Erstaunlich. Rahab hat erkannt, was das für Männer sind und hat auch gewusst, in welcher Gefahr sie sich befinden. Irgendwie hat sie mitbekommen, dass die jetzt gleich auf der Flucht sein werden, dass nach ihnen ausgesandt wurde, sie zu fangen. Aber Rahab ist für diese beiden jungen Männer und sie hat sie auf dem Dach versteckt. Josua 2, Vers 4. Die Frau aber nahm die beiden Männer und versteckte sie. Und sie sagte, ja, die Männer sind zu mir gekommen. Als nämlich die Soldaten kamen und gesagt haben, sind da hier zwei Männer? Wir haben doch das beobachtet. Also wo sind die jetzt? Gib sie raus. Und dann hat sie gesagt, ja, die Männer sind zu mir gekommen. Aber ich habe nicht erkannt, woher sie waren. Als nun das Tor bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen werden sollte, da gingen die Männer wieder hinaus. Ich habe nicht erkannt, wohin die Männer gegangen sind, aber jagt ihnen nach, dann werdet ihr sie vielleicht noch einholen. Die Rahab schützt diese beiden Israeliten und brachte sich selber in Gefahr. Hätte sie die jungen Männer rausgegeben, wäre sie sicherlich auch noch dran gewesen, weil sie sowas überhaupt gemacht hat, weil sie ihnen da Asyl gewährt hat. Dann wäre sie schon schwierig dran gewesen. So, sie musste abwägen. Was soll ich tun? Sie lügt zugunsten der jungen Männer und vielleicht auch ein bisschen für sich selber. Warum? Warum tut sie das? Man lastet ja jetzt der Rahab an und sagt, oh, die Rahab, die wird immer so hochgehoben, aber schaut mal, was das für eine Frau war. Die hat gelogen. Sie hat gelogen und sie hat die Soldaten hinters Licht geführt. Und wie listig die war. Klug wie die Schlange, aber mit falsch. So, das hat sie ganz bewusst gemacht. Da möchte ich einfach nur einwenden. Diese Frau war keine Christin, Christin schon gar nicht. Sie war keine gottgläubige Frau, wie das die Israeliten gewohnt waren. Sie war aufgewachsen, sie ist eine Heidin gewesen. Sie hat nichts mit dem lebendigen Gott zu tun gehabt. Und sicherlich war das nicht das erste Mal, dass sie gelogen hat. Amen. Also wahrscheinlich musste sie ganz oft lügen. Wenn da einer von den hochrangigen Leuten da war, dann musste sie lügen und dass der eben nicht da war und so weiter und so weiter. Also sie war ja auch in ihrem Lebenswandel nicht gerade heilig. Insofern also hat sie einfach getan, was sie tun musste, was sie empfunden hatte und hatte sicherlich damit jetzt kein schlechtes Gewissen, ohne dass ich jetzt sagen will, dass Lügen gut wäre oder richtig wäre. Aber von ihrem Gesichtspunkt war das sicherlich nichts Schlimmes, was sie getan hat. Als die Verfolger weg waren, stieg sie zu ihnen aufs Dach. Und dann erfahren wir, warum sie das Ganze getan hat. Und das finde ich wirklich erstaunlich. Hört mal zu. Josua 2, Vers 11. Ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr das Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat. Und als ihr aus Ägypten zogt, das war ja 40 Jahre vorher gewesen, und was ihr den beiden Königen und der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordans waren, von Sihon und von Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott, oben im Himmel und unten auf der Erde. Hört euch das an. Eine Frau, die in Jericho wohnt, die nichts mit dem allem zu tun hatte, die ihre Götter gehabt hat. Diese Frau hat eine Erkenntnis, das ist fantastisch. Schaut, vor 40 Jahren waren sie an der gleichen Stelle gewesen. Und damals war wahrscheinlich schon die Angst umgegangen, was passiert Israeliten, man hat gehört, die wollen das Land einnehmen, das dürfen sie doch gar nicht und was da alles passiert und so und haben sich schon darauf eingestellt, dass es jetzt Krieg geben wird und dann sind die plötzlich wieder abgezogen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also plötzlich aus unerklärlichen Gründen geht das ganze Volk wieder weg und marschiert einfach in die Wüste. Unverständlich. Wahrscheinlich haben die Leute in Kanaan ihre Götter gejubelt und gepriesen und gesagt, oh, unsere Götter haben uns bewahrt vor den bösen Israeliten. Sie sind abgezogen, keiner kann es verstehen, aber jetzt haben wir Ruhe. Und sie hatten tatsächlich Ruhe. 40 Jahre. Und jetzt stehen sie wieder da und man erinnert sich daran. Also die Alten berichteten den Jungen, wie es damals gewesen ist. Und Rahab, die Heidin, spricht Worte des Glaubens aus. Sie hat etwas begriffen, sie hat etwas verstanden. Hätten all die anderen, vielleicht auch der König von Jericho, verstanden, worum es ging, er hätte sich wahrscheinlich ergeben und hätte gesagt, oh, lasst uns in Ruhe und ja, wir wollen euch da dienen oder irgendwas sich ergeben. Aber das hat er dann nicht gemacht. Der Herr, euer Gott, hat euch das Land gegeben. Schaut, da sind die Kundschafter, die ja auch nicht gerade, also die waren sicherlich auch furchtsam, was jetzt alles da passiert mit ihnen und es war kein einfacher Weg, werden jetzt von der Frau, von der Rahab ermutigt und sie hören vom Feind sozusagen, was geschehen wird. Sie hören von ihr, dass allen der Mut abgesaugt worden ist und dass die voller Furcht und voller Angst sind. Ihr Herz schmolz dahin, sagt die Bibel. und sie hören von aus ihrem Munde, euer Gott ist der wahre, lebendige, der gute, der starke Gott im Himmel und auf der Erde. Fantastisch. Rahab war überzeugt, dass dieser Gott der Israeliten der wirklich echte und der richtige und der gute ist. Und jetzt setzte sie nur noch auf ihn, auf diesen Gott, weil sonst wäre selbst sie verloren gewesen. Ich habe mich gefragt, wann glauben Menschen an Gott? Sie glauben eigentlich nur an Gott, wenn sie erkennen, dass sie verloren sind, dass sie Hilfe brauchen. Genauso, wann betet man? Also wenn man Gott jetzt nicht kennt und kein Christ ist, wann betet so ein Mensch? Wann betet so ein Mensch, wenn er in eine Situation hineingerät, wo er sagt, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht? Man hat ja von vielen Soldaten gehört, die sicherlich keine gläubigen Menschen waren, wenn sie in einer sehr aussichtslosen Lage waren, dass sie zu Gott geschrien haben, Gott, wenn es dich gibt, weil sie glaubten nicht wirklich, dass es ihn gibt, wenn es dich gibt, dann bring mich aus dieser Hölle heraus. Und manche Zeugnisse haben wir gehört, wo tatsächlich das passiert ist. Und manche haben ihr Versprechen vergessen, weil sie haben gesagt, wenn wir da nochmal rauskommen, will ich mich mit dir beschäftigen. Und sie haben es vergessen und manche andere haben das vielleicht, haben tatsächlich sich mit Gott zusammengetan aus lauter Dankbarkeit. Wann glauben Menschen an Gott, wenn sie erkennen, wer der ist und wer sie selber sind? Und dazu, damit das geschehen kann in unserer Welt, dazu braucht es uns und den Heiligen Geist. Die beiden, wir beide, wir arbeiten zusammen. Es braucht uns und es braucht den Heiligen Geist. Schaut, bei Rahab war es so, sie hatte gehört. Sie hatte von diesem Gott Israels gehört. Und dann ist es in ihr herangereift, dass dieser Gott anders ist als ihre Götter. Menschen müssen von Gott hören. Menschen müssen von Gott hören. Und dazu gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube, dass wir in dieser Situation, wo wir jetzt im Moment sind, wo Angst und wo Sorge und alles hier und durch unsere Welt geht, dass man unbedingt von Gott hören sollte. Und dass wir etwas von ihm sagen. Zum Beispiel, dass er seinen Schirm aufgespannt hat und man unter diesen Schirm kommen kann, wie wir es am Anfang gehört hatten. Menschen sollen von Gott hören, durch uns, durch unser Leben, durch unsere Geschichte, durch deine Geschichte. Erzähl deine Geschichte. Erzählen wir unsere Geschichte. Schaut, wenn wir erzählen, warum wir an Gott glauben, wie es dazu kam, dann ist es so oder so interessant. Und das kann niemand anfechten, weil was wir erlebt haben, was wir glauben, was wir genommen haben, was in unserem Leben war, das war einfach so. Und das ist einfach so. Und diese Geschichte kommt durch. Deshalb die Ermutigung, lasst uns unsere Geschichte erzählen, wenn wir Gelegenheit haben dazu. Und dann kommt der Heilige Geist, und darum bitte ich, der Heilige Geist, damit er Erkenntnis gibt und von der Sünde überführt. Das können wir nicht tun, sondern das macht der Heilige Geist. Und darum wollen wir beten, dafür will ich beten, dass es vermehrt passiert. Wisst ihr, was Erweckung ist? Das ist ja ein geflügeltes, frommes Wort. Erweckung. Erweckung ist, wenn genau das in großem Maße passiert, dass Menschen erkennen, dass sie ohne Gott, ohne Jesus nicht durchkommen, verloren gehen und dann Buße tun, umkehren. Und wenn wir Berichte lesen in Erweckungszeiten, fantastische Dinge sind passiert, dass der Heilige Geist Leute überführt hat, dass wenn sie nur in die Nähe einer Kirche gekommen sind, ich habe gelesen, von welchen die auf dem Parkplatz waren und dass dort die Gegenwart Gottes schon so stark war und der Heilige Geist schon dort gewirkt hat, eigentlich ohne dass sie das Wort Gottes gehört haben und überführt worden sind. Ich habe gelesen aus einer Erweckungszeit, da war der Evangelist und der Pastor, sie waren nach den Gottesdiensten in einem Lokal und haben da zusammen wollt Mittag essen. Und dann kam die Bedienung dahin und sie hatte Tränen in den Augen und sagte, ich bin so voller Sünde, was muss ich machen? Kann ich meine Schuld bekennen? Das ist Erweckungszeit. Das ist, wenn Menschen erkennen, dass es jemand gibt, der größer ist und dem gut ist, nachzufolgen. Und das würde ich mir wünschen. Das wollen wir erbeten, dass das passiert, mehr und mehr. Dann sagt Rahab zu den zwei jungen Männern, schwört mir, dass ihr, wenn ihr wiederkommt, mich verschont, so wie ich euch auch verschont habe. Ich wünsche mir eine Gegenleistung für das, dass ich euch versteckt habe, dass ich euch das Leben gerettet habe. Weil sie wusste, das wäre meine einzige Chance. Das wäre meine einzige Chance, weil ansonsten die Stadt wird platt gemacht. Ich habe mir überlegt, wie kommt sie darauf? Wie kann sie Hoffnung haben überhaupt? Also ist ja fast anmaßend, dass das Volk Israel, das anscheinend diesen lebendigen Gott hat, wo ganz andere moralische Regeln gelten, wo Hurerei und das Ganze ja überhaupt gar nicht erlaubt ist, wo das geahndet wird, wo es auch keine Prostituierten gibt im Lager. Wie kommt sie darauf, dass sie in ihrem Stand, sie als Person, dass sie einfach sich da integrieren lassen kann in dieses Volk Israel? Ein Versuch war es wert. Ein Versuch war es wert. Und das Zweite, und das ist auch erstaunlich, dann denkt sie gleich an ihre Familie. Sagt, ich hätte gerne Rettung für mich und für meine Familie. Die Familie, Rahabs Familie. Ich weiß nicht, was die für eine Beziehung hatten. Ich weiß nicht, ob die so eng war. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr Vater und Mutter so begeistert waren von ihrem Gewerbe. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ihre Geschwister so begeistert waren von dem Leben, das sie führte. Also, wenn man auf die heutige Zeit das überträgt, dann könnte man sagen, ja, das kann ganz schön in die Brüche gegangen sein. Die haben vielleicht gesagt, nein, mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Nein, manche würden sagen, das ist nicht mehr meine Tochter. Da stehe ich nicht mehr dazu. Und sie waren vielleicht niemals mehr in diesem Haus, wo Rahab wohnte. Sie haben vielleicht ihren Blick von ihr weggewandt. Sie haben sie vielleicht verleugnet, verachtet oder was auch immer. Vielleicht waren sie nie wieder dort, schämen sich für sie. Rahab war nicht angesehen, außer bei ihren Freiern. Da versprachen die Kundschafter, wenn wir kommen und sehen, dieses rote Seil, wenn wir kommen und wir sehen dieses rote Seil, aus deinem Fenster hängen, mit dem du uns über die Mauer herunterlässt. Wenn wir das sehen, dann werden wir dich aus diesem Haus herausholen, mit allen, die in deinem Haus sind. Und jetzt kommt für mich wieder eine fantastische Sache, die mir hier aufgefallen ist. Zwei junge Männer auf die Generation, wo Gott alles setzt, mit der Gott arbeiten will für die nächste Zeit. Diese jungen Männer treffen eine Entscheidung. Also heute wird man schnell mal anrufen, ne, am Handy und sagen, Joshua, was denkst du, das ist die folgende Situation, jetzt sind wir ein bisschen in Bredouille, die will ein Versprechen, was soll man machen, können wir sowas überhaupt tun? Oder was denkst du, wir müssen jetzt erstmal den Ältestenrat einberufen und dann gucken wir mal und ruf mal in 2 Stunden nochmal an und dann entscheiden wir, was wir mit der machen. ob das überhaupt geht. Na, eigentlich geht es ja überhaupt gar nicht. Das ist eine Heiden, kann nicht bei uns integriert werden. Das geht überhaupt gar nicht. Und wie auch immer die Diskussion, die Verhandlung ausgefallen werden, diese zwei jungen Männer übernehmen spontan Verantwortung. Das finde ich total begeistert. Begeistern. Sie sagen nicht, tut mir leid, ich kann es jetzt gerade nicht entscheiden, weil es muss Josua entscheiden und der ist jetzt gerade nicht da. Also wir gehen mal, wir legen ein gutes Wort für dich ein. Und dann gucken wir mal, ob du noch da bist und ob wir dich dann finden und möglicherweise und hoff halt mal, dass es gut ausgeht oder irgendwelche Sachen haben sie nicht gemacht. Sie haben gesagt, wenn dieses rote Seil aus deinem Fenster hängt, ich stelle mir das immer so vor, aus der Stadtmauer runter, ne, so irgendwie im Fenster, steht in der Bibel, steht im Fenster, aber also das musste schon sichtbar sein. Also ich stelle mir es einfach so vor, wahrscheinlich war es so, aus dem Fenster raus, runter an der Stadtmauer entlang. Oh, Rahab, ja, der macht eine Werbeaktion hier, rotes Seil aus einem Rotlichtmilieu, ne, so rotes Seil runter, damit man es besser finden kann. Egal, auf jeden Fall, diese Männer machen eine Aussage, wenn alle Menschen, die in deinem Haus sind, wo das rote Seil raushängt, werden sie gerettet werden. Eine Tragweite dieser Entscheidung, fantastisch. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich glaube, dass Josua hier kompetente Gottesmänner ausgewählt hat, die für diese Aufgabe in Frage kamen. Und diese zwei Männer, sie standen dazu, als sie dann zu Josua kamen, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Ich finde das sowieso wichtig, auch für uns Männer. Also für die Frauen auch, aber auch eigentlich auch schon für die Männer, speziell für die Männer, dass wir verantwortungsvolle Entscheidungen treffen vor Gott. Das ist wichtig. Und Rahab, sie hängt das Seil raus. Ich glaube, das war das Erste, was sie gemacht hat. Nein, sie ließ es einfach hängen, weil ja sie die Männer an diesem Seil heruntergelassen hat. Und sie ist fest überzeugt, die Abmachung gilt. Das war ein Deal. Das haben wir haben ein Versprechen gegeben. Dann kommen die Kundschafter zurück zu Josua. Ermutigt. Kommen von Jericho gerade gerettet, so gerade, verstehst du, mit dem Leben davon gekommen, zurück zu Josua. Vers 24. Und dann sagen sie zu Josua: Der Herr gibt das ganze Land in unsere Gewalt, erklärten sie. Alle Menschen, die dort leben, haben große Angst vor uns. Ganz anders als die Kundschafter vor 40 Jahren. Da war es nämlich so, als sie zurückkamen, dann haben sie gesagt, wunderbar, aber wir haben große Angst vor den allen. Weil das sind überall Riesen und das sind so groß und wir werden das niemals schaffen. Halleluja, für diese jungen Männer, die einen ganz anderen Ton angegeben haben. Und mir scheint, der Herr hat eine gute Wahl getroffen, die junge Generation hier zu benutzen, um Zukunft zu schreiben für das, was später kommen würde. Also heute Morgen, das ist eine wirklich große Ermutigung für alle jungen Leute, die sich auch jung wissen und sind. Gott macht großartige Sachen mit euch und durch euch. Halleluja. Die Kundschafter sagen zu Josua das Wort des Glaubens. Den mächtigen Gott proklamieren sie. Und sie sprechen genau das aus, was Rahab gesagt hat. Ist das nicht erstaunlich? Sie haben das Wort, was Rahab gesagt hat, für sich genommen und es zu Josua getragen und gesagt, sie haben Angst und wir werden das Land einnehmen. Genau das hat sie auch gesagt. Das rote Seil, das wird uns echt beschäftigen, das werdet ihr auch wahrscheinlich nicht so schnell vergessen. Das rote Seil. Und jetzt wird Rahab zur Missionarin. Zur Rettungsassistentin. Weil eines war klar, eines war für sie klar, das glaubte sie hundertprozentig. Wer in meinem Haus ist, wo das rote Seil hängt, wird gerettet werden. Und jetzt stell dir mal vor, du hast so eine Botschaft. Alles geht in den Bach runter. Nur in diesem Haus, wenn ihr dort seid, wird man verschont. Diese Botschaft, wenn die jemand kennt, was macht man mit dieser Botschaft? Sie hat sicherlich sofort E-Mails verschickt. Sie hat sicherlich angerufen, ihrem Vater, der Mutter, der Geschwister und hat sich in Verbindung gesetzt mit ihnen und hat gesagt, Leute, wisst ihr, was passiert? Es wird, die Israeliten, sie stehen vor der Tür und sie werden demnächst kommen und sie werden die Stadt niedermachen und es wird allen schlecht gehen. Alle werden hier dem Erdboden gleichgemacht. Sie werden die Menschen töten, wenn sie hereinkommen. Wir haben keine Chance, außer wer in meinem Haus ist, wo das rote Seil hängt. Und ich kann mir so richtig vorstellen, was die Leute gesagt haben. Ich kann mir so richtig vorstellen. Sagt, Rahab, bist du verrückt geworden? Rahab, was denkst du eigentlich, wer du bist? Was hast du denn für eine Fantasie? Was glaubst du denn, dass gerade dein Haus gerettet werden soll? Wie kommst du auf so eine irrsinnige Idee? Wer hat dir denn so etwas eingeflößt? Könnt ihr euch das vorstellen, wie das ist? Das ist genauso, wenn wir den Leuten sagen, die Bibel sagt uns, es gibt nur ein Für oder ein Wider, es gibt nur ein mit Jesus oder gegen Jesus, wenn wir sammeln oder zerstreuen, es gibt nur an ihn zu glauben und gerettet werden, ansonsten wird man verloren gehen. Bis man zu diesem Punkt kommt, da braucht es ja schon ganz schön viel Vertrauen und Freundschaft, damit man das überhaupt mal sagen kann, ansonsten wird man ja gleich abgetan. Und ich kann mir sowas von vorstellen, dass es Rahab so gegangen ist. Ihre Geschwister, die haben ja alle Familien gehabt wahrscheinlich wieder und dann ihre Nichten und Neffen und Freunde und wen sie alles hätte gern gerettet gesehen, hat sie benachrichtigt, hat mit ihnen gesprochen, sie hat sie besucht, ja, telefonieren war nicht, also hat sie besucht, ist dann hingegangen. Was machst du hier? Rahab, geh weg, wir haben mit dir keinen Kontakt. Ich habe etwas Wichtiges zu sagen. Es geht um Leben und Tod, dann haben sie es vielleicht zugelassen. Und so hat sie versucht, missionarisch zu sein. Eigentlich ja nicht für sich selber, sondern für die Leute, dass sie gerettet werden. Weil es war ihren Anliegen, dass sie nicht als Einzige aus diesem Haus gerettet wird. So, ich habe am Anfang gesagt, diese Rahab ist eine besondere Frau. Eine besondere Frau voller Mut, die es darauf ankommen ließ, abgelehnt zu werden. Und sie spricht mit den Leuten über den lebendigen, mächtigen Gott Israels. Es ist doch hammermäßig. Die kennen den noch gar nicht richtig. Die hat nur von ihm gehört und Glaube ist in ihr gekommen. Aber sie kennt ihn noch gar nicht richtig und ist so auf missionarisch unterwegs, damit die Leute gerettet werden. Spätestens, als das Volk Israel, also das heißt, das war die Kampftruppe, durch den Jordan ging, und alle mit ihren Feldstecher auf der Mauer waren und geschaut haben zum Jordan runter, was da passiert. Dass sie wie die Ameisen kommen und das Wasser abfließt und da stehen bleibt und sie durch den Jordan hindurch marschieren in Richtung Jericho. Spätestens dann haben sie sich an Rahab erinnert. Und sie haben schleunigst die Koffer gepackt und Richtung Rahab Haus gegangen und haben sich versammelt in dem Haus, wo das rote Seil hängt. Das Haus der Rettung. Amen. Und sie waren zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Haus proppevoll war. Proppevoll war. Plötzlich sind vielleicht sogar die Leute noch selbst zu Missionaren geworden und ich habe gehört, und Mensch, ihr könnt ja nichts verlieren, kommt doch einfach mal mit, wir wollen sehen, aber es wird eng, guck doch mal darunter, die kommen schon, lasst uns in das Haus mit dem roten Seil gehen.
Der Bordellbetrieb war längst eingestellt. Voller Leute. Und dann schauten sie vom Wieghaus runter, wie Israel um die Mauer marschierte. Jeden Tag, 7 Tage lang. Immer um die Mauer. Am 7. Tag, 7-mal. Was machen die? Komische Art, eine Stadt einzunehmen. Was ist mit den Leuten? Die wurden noch mehr verunsichert. Aber die Leute waren drin in diesem Haus. Wisst ihr, was mir gekommen ist? Vielleicht kann man das letzte Bild machen. Wir brauchen Häuser, wo das rote Seil hängt. Wir brauchen Häuser, wo dieses rote Seil hängt. Was sind da für Menschen drin? Das sind Menschen drin, die die gute Botschaft kennen, die wissen, wie man errettet wird. Das sind Menschen drin, die wissen, an wen man sich wenden kann, wenn Nöte sind. Das sind Menschen drin, die etwas sagen können und weitergeben können, wenn Leute wirklich verzweifelt sind. Wenn wir Menschen sind, im übertragenen Sinne, wo dieses rote Seil ist. Wenn Leute, ich habe mir das so vorgestellt, wenn Leute in unserer Nachbarschaft sagen, da müsst ihr in das Haus gehen mit dem roten Seil, also da, wo die Kuchels wohnen, da, wo die Twornigs wohnen, da, wo die und die wohnen, da müsst ihr hingehen. Und die haben sicherlich eine Antwort auf die Frage. Die können wirklich helfen, weil wir waren auch schon dort. Könnt ihr euch das vorstellen? Können wir uns das vorstellen, was da passiert? In der Bibel heißt es, in einem Propheten, ich weiß nicht genau, in welcher Zeit es sein wird, aber da heißt es, dass die Ungläubigen den Gläubigen hinterherrennen und sie am Rockzipfel halten und aufhalten wollen und mit ihnen reden wollen und sagen, wie können wir Gott kennenlernen? Vielleicht beginnt eine neue Zeit. Vielleicht beginnt eine neue Zeit, wo sichtbar wird, Häuser mit rotem Seil, wo man sich hinwenden kann, wo man hingehen kann. Halleluja. Und das nächste Bild noch. Wenn wir denn das K20 wieder nutzen können, wie wir es gerne tun, und die Epidemie vorbei ist, dieses Haus ist ein Haus, wo das rote Seil hängt. Ein Haus der Errettung. Ein Haus, wo Menschen Hilfe finden können. Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen Hilfe finden können, wo gebetet wird, wo Trost ausgesprochen wird, wo Ermutigung weitergegeben wird, wo man mit hängendem Kopf hineinkommt und mit erhobenem Haupt wieder rausgeht. Amen. Amen, so soll es sein. Und ihr, die ihr jetzt in euren Häusern sitzt, stellt euch vor, das rote Seil hängt zum Fenster raus, dass Leute zu euch kommen und ihr genau das tun könnt, wovon ich hier gesprochen habe. Als die Israeliten dann die Stadt einnehmen, sagt Josua, Kapitel 6, 22, sagt er den beiden jungen Männern, die Jericho erkundet hatten, befahl Josua, geht zum Haus der Prostituierten und holt sie und ihre Angehörigen heraus, wie ihr es geschworen habt. Die beiden liefen zu Rahabs Haus, brachten sie zusammen mit ihren Eltern, Geschwistern und allen Verwandten aus der Stadt und führten sie an einen Ort außerhalb des israelitischen Lagers. Ich bin so begeistert von dieser Zusammenarbeit von Josua, dem alten Mann, über 80, und diesen Kundschaftern, die so eine verantwortungsvolle Aufgabe hatten und so ein großartiges Versprechen ausgesprochen haben. Josua sagt, jetzt ist die Zeit da, euer Versprechen einzulösen. Ihr habt es ihr versprochen und jetzt müsst ihr dahin gehen. Er befahl, die hätten das eh gemacht, aber er befahl ihnen, dahin zu gehen und das ganze Haus zu evakuieren. Zu evakuieren und sie zu retten. Das Haus mit dem roten Seil wurde verschont, wie es versprochen war. Also das Haus selber nicht, aber die Leute, die drin waren. Also danach, als die weg waren, ist dann auch zusammengebrochen. Aber erst als es weg war. Und diese Geschichte oder dieses Herz von Gott sehen wir immer wieder im Wort Gottes. Damals, als sie die Türpfosten mit dem Blut bestreichen sollten, dass mit der Würgeengel vorbeigeht, war auch eine Aussortierung sozusagen. Die einen hat es erwischt, kann man sagen, unter das Gericht und die anderen wurden verschont. Oder wie damals im Land Gosen, als das Volk Israel war und die Ägypter mit den Fliegen, mit den Mücken, mit den Fröschen und was ich alles zu tun hatten, sich nicht erwehren konnten, haben die Leute sich in Gosen erfreut und lagen im Liegestuhl und haben die Sonne genossen und haben die Schwärme von der Ferne gesehen. Ich will nur sagen, Gott ist es möglich, so etwas zu machen. Bei der Arche. Er hätte allen die Gelegenheit gegeben, gerettet zu werden. Ich glaube, wenn die Welt Buße getan hätte, die Arche wäre nicht nötig gewesen. Aber es war nicht. 120 Jahre lang predigte der Noah und er wurde nur verlacht. Und dann hat es Gott tatsächlich wahrgemacht. 8 Menschen hat er gerettet und alle anderen sind nicht errettet worden. Nur so viel zu dem Thema, wenn die Bibel sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Gott hat immer Wege geschaffen, wie man errettet werden kann. Und in unserer Zeit, im neutestamentlichen Zeit, gibt es einen Weg, wie man errettet werden kann. Durch Jesus Christus. Und man versucht Hintertüren zu machen. Man versucht, andere Möglichkeiten zu schaffen. Und so geht es auch noch. Und so geht es auch noch. Aber es geht nur dort, wo das rote Seil ist. Wo das Blut Jesu geflossen ist. Wo Menschen Vergebung empfangen hatten durch das Blut Jesu. Halleluja. Man muss es einfach so klar sagen. Man muss es so klar sagen. So, jetzt der letzte Teil. Und das ist genauso erstaunlich wie die anderen Sachen vorher. Rahabs Leben veränderte sich vollkommen. Sie wohnte unter dem Volk Gottes. Die Heidin, die Prostituierte. Sie gab ihr altes Leben auf und wurde vollkommen erneuert, vollkommen verändert. Sie wurde die Mutter von Boas. Grandios, ist die Geschichte mal lesen von Boas. Sie schaffte es sogar in das Geschlechtsregister des Neuen Testamentes von Matthäus. Nur 4 haben das geschafft. Und sie war eine davon. Aber nicht genug von dem. Sie schaffte es sogar in die Liste der Glaubenshelden in Hebräer 11. Rahab. Bei ihres Glaubens wegen und weil sie die Kundschafter versteckt hatte, wurde sie gerettet. Ich bin so begeistert, ich finde es so stark. Gott kann es machen, wie er will. Und wenn dann irgendjemand kommt und sagt, aber das ist doch eine Prostituierte, die passt doch nicht in unser System, sie passt doch nicht in unser Volk hinein. Dann sagt Gott, heute würde er sagen, das Blut Jesu reinigt von jeder Schuld. Das Blut Jesu reinigt von jeder Schuld. Oder er sagt, was ich rein gemacht habe, das mache du nicht gemein. Jesus sagt, wo ich Ja gesagt habe, da soll nur keiner auf die Idee kommen, Nein zu sagen. Halleluja. Es ist so fantastisch. Und so wurde Rahab ein Vorfahre von Josef, dem Stiefvater von Jesus. Ist das nicht gewaltig? Sagen, ey, Gott kann es machen, wie er will. Gott gebraucht Menschen, wie er möchte. Gott gebraucht Menschen und stellt sie in Verantwortung, erhöht sie, wie er möchte. Es ist so gewaltig, es ist so stark. Vielleicht manche, die vielleicht abgelehnt worden sind oder abgetan worden sind. Und Gott holt sie raus und sagt, da bist du genau richtig für mich. Das ist genau mein Mann und meine Frau für die Zukunft, um etwas zu bewirken für die Zukunft. Ihre Vergangenheit wurde komplett vergeben. Halleluja. Reinigt von jeder Sünde. Wisst ihr, dass wenn jemand in sexueller Verfehlung gelebt hat, und wenn es das halbe Leben lang war, sich nach biblischen Maßstäben verunreinigt, versündigt hat, und er kommt zu Jesus, und das Blut Jesu reinigt ihn von aller Schuld, weil er um Vergebung gebeten hat. Wisst ihr, was passiert? Diese Person ist rein, als hätte sie nie gesündigt. So eine Person könnte rein in eine Ehe gehen. Und wenn jemand sagt, ja, aber wie war das in der Vergangenheit? Der Herr würde sagen, was für eine Vergangenheit! Sie ist gereinigt, es ist sauber, es ist rein, wie es im Wort Gottes heißt, reinigt von jeder Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Halleluja. So gewaltig. Durch den Glauben an den lebendigen Gott wurde Rahab und die ganze Familie gerettet. Und durch den Glauben an diesen lebendigen Gott und durch den Gehorsam von den Leuten, von Josua, von den Kundschaftern, auch von dem übrigen Volk, Gehorsam denen, konnte diese Frau wiederhergestellt werden. Heiraten. Die konnte wieder heiraten. Normalerweise heiraten diese Frauen nicht. Also es bewegt mich sehr, wenn ich darüber nachdenke, wie Gott Menschen sieht. Wie Gott Menschen sieht. Die Lene hat im Open Door in ihrer Andacht, in ihrem Input gesagt, dass man oft Vorurteile hat und urteilt, so wenn man Menschen sieht. Und das ist so. Wir urteilen, wir verurteilen gar. Das sagt die Bibel, richten, das ist ganz schlecht, soll man nicht tun. Und Gott sieht etwas ganz anderes manchmal in den Menschen. Vor allem, was noch kommen wird. Preis sei Gott, er macht etwas Gutes. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Was lernen wir daraus? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Halleluja, Halleluja. Wenn Gott für uns ist, dann fallen sie rechts und links. War das nicht im Psalm standen? Zehntausende fallen rechts und links von uns, wie bei Rahab. Hunderte, Tausende fallen rechts und links und Häuser stürzen ein und Menschen werden getötet, aber sie gehen raus, als wäre nichts. Halleluja. Wenn Gott für uns ist, wer mag gegen uns sein? Das ist eigentlich eine rhetorische Frage irgendwie. Das zweite, Versprechen einzuhalten, ist wichtig. Überhaupt ist wichtig, dass wir Mut haben, Versprechen auszusprechen. Zu sagen, ja, das mache ich. Ja, das werde ich tun. Oder wie wir letzten Sonntag hatten, das werde ich erledigen. Oder du kannst auf mich zählen. Ich werde hier sein mit dem Abschleppseil. Er hört nichts deswegen, sonst hätte er, weil er wurde mit dem Abschleppseil abgeschleppt. Versprechen, versteht, es ist so was Starkes und Wichtiges. unter uns als Geschwister, dass wir Versprechen geben, wo wir 100% dazu stehen, Verantwortung dafür übernehmen, das tun. Das Dritte, wir können Häuser, Familien sein, wo das rote Seil raushängt. Und wo bekannt wird, da gibt es Rettung. Da gibt es Hilfe, da gibt es Rettung. Und das Vierte, jeder kann wiederhergestellt werden, egal wie die Vergangenheit war. Egal wie es bis zum heutigen Zeitpunkt noch ist. Die Bibel sagt, jeder, der ihn anruft, wird gerettet werden. Halleluja. Ich weiß nicht, was für eine bessere Botschaft das es noch gibt. Jeder kann errettet werden. Und wenn heute Morgen jemand hier ist, ja, Halleluja, lasst uns mal Gott die Ehre geben. Halleluja. Wenn heute Morgen hier in diesem Raum jemand ist oder irgendwo im Livestream ist, wo das hört und diese Beziehung noch nicht hat zu diesem wunderbaren, starken Jesus Christus, dann ist heute eine gute Gelegenheit zu sagen, wow, ich halte mich fest an diesem Rettungsseil und ich nehme Jesus Christus in mein Leben auf. Sag, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, reinige mich von jeder Ungerechtigkeit. Und dann wird spontan und sofort der Herr kommen mit dem Auslöschen all dieser Dinge. Halleluja. Und etwas Neues geschieht, ein neues Leben passiert, wie Rahab ein neues Leben begonnen hat. Unter dem Volk Gottes. Halleluja. Unter dem Volk Gottes. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, wir ehren dich. Wir erheben deinen Namen. Jesus, wir danken dir, dass du als der Retter gekommen bist in diese Welt. Ich danke dir, dass du der Retter bist. Und dass jeder, der deinen Namen anrufen wird, gerettet wird. Und Herr, ich danke dir, dass du zu deinem Versprechen stehst, hundertprozentig. Halleluja. Und ich bete, Jesus, dass diese Botschaft der Rettung, dass diese Botschaft der Rettung herausgeht in unser Land und dass Erkenntnis kommt, Offenbarung kommt, dass wir erkennen, dass Menschen erkennen, ohne Gott gehe ich verloren. Vielleicht können wir uns eins machen in diesem Gebet, dass wir uns eins machen und beten, Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du ganz neu und stark kommst, um Menschen zu überführen von Schuld und Sünde, wie es dein Wort sagt. Dass Menschen erkennen, dass sie ohne Gott verloren gehen. Bete, Geist Gottes, wirke du, wehe du über dem Chaos im Namen Jesus. Dass Neues entsteht. Und ich bete, dass durch diese Situation, die wir in unserer Welt jetzt haben, dass da eine Frage nach Gott entsteht, dass die Frage durchkommt, dass wir diese Frage stellen im Namen Jesus, im Namen Jesus. Halleluja, Halleluja. Und ich danke dir, Herr, für das Rettungsseil. Ich danke dir für das Zeichen der Rettung. Und ich danke dir, Herr, so wie wir am Anfang gebetet haben, dass auch wir, unsere Körper, unsere Leiber, unsere Familien, unsere Kinder unter diesem mächtigen Schutz Gottes stehen können. Und Herr, du kannst einen Unterschied machen, wie du das willst. Halleluja. Du hast alle Macht, Herr. Du hast ganze Völker bewahrt. Ich bete, Herr, dass wir das erleben und erfahren können. Dass du einen Unterschied machst, dass es einen Unterschied gibt, Herr, zwischen denen, die dir dienen und denen, die dir nicht dienen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Stellt euch einfach mal vor, wie in deiner Wohnung, in deinem Haus, wie dieses rote Seil aus dem Fenster rauskommt. Und wie du oben stehst, ist alles symbolisch, aber wie du oben stehst, aus dem Fenster rausguckst und nach den Menschen Ausschau hältst, die sich daran festhalten sollten. Vielleicht fällt dir der eine oder andere ein in dem Zusammenhang. Und Herr, ich danke dir, dass genau die Menschen, dass sie das Seil ergreifen im Namen Jesus. Ich bete, Herr, lass uns Männer und Frauen sein, die genau das machen können. Menschen zusprechen können, dass sie errettet werden. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus.